Ja, ich möchte auch alle Geschwister hier in Adelberg, alle im Online-Meeting und alle Geschwister in Aalen vor Ort ganz, ganz herzlich grüßen. Ja, wir dürfen wieder das Vorrecht haben, zusammenzukommen, um uns gemeinsam mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und ich möchte uns auch den Text, über den wir heute Morgen nachdenken wollen, noch einmal vorlesen, und zwar schlagt bitte mit mir auf das Johannesevangelium, Kapitel 17, und ich möchte uns lesen die Verse 1 bis 5. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja, wir haben ja begonnen, uns mit diesem einzigartigen Abschnitt aus dem Wort Gottes zu beschäftigen. Der Sohn betet zu seinem Vater und gibt uns dabei gleichzeitig einen tiefen Einblick. Oder bekommen wir einen tiefen Einblick in das Herz unseres Herrn. Und wir haben letztes Mal schon begonnen, uns zu beschäftigen mit der ersten Bitte des Sohnes. Und diese erste Bitte lautete: Verherrliche deinen Sohn. Und wir haben gesehen, dass diese Bitte bedeutet, seine Rückkehr zu seinem Vater, die Rückkehr in die himmlische Herrlichkeit, und gleichzeitig auch sein Aufgenommenwerden in Herrlichkeit. So ist 1. Timotheus 3, Vers 16 formuliert. Und um uns das vielleicht nochmal ein bisschen plastischer deutlich und klar machen zu können, was diese Bitte beinhaltet, möchte ich noch zwei Bibelverse zitieren, die uns das erklären. Einmal aus dem Johannesevangelium selber, nämlich in Kapitel 7, Vers 39. Da heißt es: Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und genau um dieses Verherrlichtwerden bittet jetzt der Herr Jesus. Und damit wird aus dieser Stelle auch klar, dass nicht sein Tod, nicht die Auferstehung gemeint ist, so wie es viele Schriftausleger erklären, sondern dass es hier wirklich geht um seine Verherrlichung, um seine Himmelfahrt. Und die zweite Stelle finden wir im Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 9. Da heißt es: Wir sehen aber Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das bedeutet so viel mit Herrlichkeit und Ehre geschmückt, ausgezeichnet. Und das Eintreten in diese sichtbare himmlische Herrlichkeit, diese beiden Dinge sind mit dieser Bitte des Herrn Jesus verbunden. Es geht darum, dass der Jesus diese Erde verlässt, die Welt verlässt, an einen anderen Ort, nämlich in den Himmel, zu seinem Vater kehrt, dass er dort wiederum eine neue Stellung einnimmt, nämlich zu Rechten des Vaters, und dass er auch wiederum mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wird, diese Herrlichkeit, die sein persönlicher Besitz ist, dass er diese Herrlichkeit wieder empfängt. Und was uns in besonderer Weise unsere Herzen bewegen sollte, ist, wenn wir einfach diesen Wesenszug unseres Herrn hier sehen, und der sollte uns in tiefe Anbetung über ihn führen. Obwohl der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. Und wenn wir denken, gerade im Johannesevangelium, da wird es ja immer und immer wieder betont, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist und das bedeutet, dass er mit Gott gleich ist, dass er eins mit dem Vater ist, dass er wahrer Gott ist. Und trotzdem nimmt er sich die Dinge nicht aus eigenem Recht heraus. Er handelt nicht in eigener Vollmacht, in eigener Autorität, sondern er nimmt bewusst die Stellung eines völlig abhängigen Knechtes ein, der sich nicht selbst nimmt, sondern der alles bewusst und willentlich aus der Hand des Vaters empfangen möchte. Und an diese Bitte zu seiner Verherrlichung schließt der Herr dann sofort die Absicht an, die er mit seiner Verherrlichung verbindet. Warum er verherrlicht werden möchte. Damit dein Sohn dich verherrliche. Das ist sein großer Wunsch, das alles überragende Ziel, die höchste Absicht, die eine Sache, die für unseren Herrn über allem anderen steht. Die Verherrlichung seines Vaters. Und das Mittel, wie er seinen Vater, wodurch er seinen Vater verherrlicht, ist seine Erhöhung, indem der Vater ihn verherrlicht, indem der Vater ihn in den Himmel aufnimmt und ihm die Herrlichkeit des Himmels gibt. Warum Gott, der Vater, dadurch in vollkommener Weise verherrlicht worden ist, ich hoffe, dass wir das im Laufe unseres Nachdenkens über diesen Abschnitt dann sehen werden und dass das uns klar wird. So, und dann kommt Vers 2. Und Vers 2, ja, liefert eine Art Erklärung. Vers 2 zeigt uns die Art und Weise, wie der Herr Jesus durch seine Erhöhung, durch das Eingehen in die himmlische Herrlichkeit, den Vater verherrlicht. Und zwar haben wir hier in Vers 2 im Grunde genommen parallele Aussagen zu dem, was er in Vers 1 sagt. Wir haben als erstes, wie gesagt, diese Bitte, verherrliche deinen Sohn. Und dem steht gegenüber in Vers 2 die Aussage, dass der Vater dem Sohn Gewalt gegeben hat über alles Fleisch. Und dann kommt dieser entscheidende Ausdruck, so wie. Es wird also hier eine Art Vergleich, ein Bezugspunkt hergestellt. Der Vater verherrlicht den Sohn mit der Absicht, damit der Sohn den Vater verherrliche. Und das entspricht genau dem, dass der Vater dem Sohn Gewalt über alles Fleisch gegeben hat, nämlich mit der Absicht, dass allen, die der Vater dem Sohn gibt, der Sohn ewiges Leben gebe. Und das ist der erste Grund, warum der Vater durch die Erhöhung des Sohnes verherrlicht wird. Weil dadurch der Herr Jesus den Ratschluss Gottes ausführt und erfüllt, indem er Menschen ewiges Leben gibt. Und indem der Herr Jesus Menschen ewiges Leben gibt, kommt die Herrlichkeit Gottes in besonderer Weise zum Ausdruck. Da zeigt sich die Summe der göttlichen Vollkommenheit. Da zeigt sich seine Liebe, seine Weisheit, seine Heiligkeit, seine Allmacht. All das, was Gott in sich selber ist, wird dadurch sichtbar, wird dadurch offenbar, kommt dadurch zum Ausdruck, durch das, dass der Jesus Menschen ewiges Leben gibt. Und achtet in diesem Vers auch auf das dreifache Geben. Wir haben ein zweifaches Geben des Vaters an den Sohn. Der Vater gibt dem Sohn Gewalt über alles Fleisch. Und der Vater gibt dem Sohn Menschen. Er gibt ihm eine Gabe, er gibt ihm Menschen als Geschenk, als Ausdruck seiner Liebe zu seinem Sohn. Und dann haben wir als Drittes, auch der Sohn gibt, nämlich an die Gaben, die er vom Vater empfangen hat, diesen Menschen, die er vom Vater empfangen hat, diesen gibt der Sohn ewiges Leben. Und durch dieses Geben des Vaters an den Sohn und durch das Geben des Sohnes an die Gaben des Vaters wird der Vater in vollkommener Weise verherrlicht und Gottes ewiger Ratschluss findet seine Ausführung und Erfüllung. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, auf den vollkommenen Charakter des Herrn Jesus, den wir auch hier sehen. Nie hat ein Mensch eine solche Machtfülle besessen. Und gerade wenn wir in die Geschichte dieser Welt hineinschauen, in die Geschichte gerade von solchen, den Mächtigen, die Macht empfangen haben, dann ist es ja das große Kennzeichen von Sündern, dass jede von Gott ihnen anvertraute Form von Macht und Autorität, dass sie die in ihrer Sündhaftigkeit in der Sünde verkehrt und verdorben haben. Machtmissbrauch. Das kennzeichnet jeden weltlichen Herrscher. Von der Frühzeit, von der Antike in die Neuzeit. Und egal, wer zukünftig auch noch kommen wird, und die Bibel spricht uns ja klar, es wird nochmal in einer Person, in dem Mensch der Sünde, wird sich das nochmal in vollkommener Weise widerspiegeln, wie ein Mensch eine unglaubliche Machtfülle von Gott bekommt und diese völlig missbraucht, indem er am Schluss sich letztendlich selber als Gott verehren lässt. Aber hier haben wir den einzigen Menschen, der die ihm anvertraute Macht einzig und allein in vollkommener und völliger Weise zur Ehre und Verherrlichung Gottes verwendet. Auf was ich auch nochmal hinweisen möchte, ist, wie hier der Herr Jesus das Heil, die Errettung beschreibt und darstellt. Wir können im Grunde genommen sagen, wir sehen es hier, das Heil, die Errettung, auf eine zweifache Sichtweise dargestellt. Die erste Sichtweise ist die Sichtweise Gottes, wie Gottes Heil die Errettung sieht. Und da sehen wir in der Sichtweise Gottes, dass die Errettung oder Errettung damit zu tun hat, dass der Vater eine Gabe an seinen Sohn gibt, um seine Liebe gegenüber seinem Sohn zum Heil, zum Ausdruck zu bringen. Und das finden wir in diesem Satz, der sehr oft im Johannesevangelium vorkommt, die mir der Vater gegeben hat. Und es zeigt uns wiederum, alles Heil geht von Gott aus. Gott steht immer am Anfang. Das Heil hat zu tun aus der Sichtweise Gottes mit seiner Souveränität. Und es bedeutet, dass Gott die Freiheit und das Recht hat zu erretten, wen er will. In diesem Ausdruck, die der Vater mir gegeben hat, da kommt auch, ob wir es mögen oder nicht, ich hoffe, wir schätzen es wert aus der Schrift, kommt auch hier der Gedanke der Erwählung vor, ohne dass es Johannes wörtlich ausdrückt. Und wir sehen aber auch, dass das ganze Werk der Errettung Gnade ist. Es ist ganz Gottes Werk. Es sind die der Vater dem Sohn gibt. Und ich möchte es nochmal deutlich machen, alles Fleisch, über alles Fleisch hat Gott, der Vater, seinem Sohn Gewalt gegeben. Und wenn man sich fragt, wo kommt es in der Schrift vor? Zwei Schriftstellen, wo man das angedeutet findet. 1. Korinther 11, Vers 3, da heißt es, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Und 2. Petrus 2, Vers 1, da wird davon geredet, dass Ungläubige den Herrn Jesus als ihren Gebieter verleugnen. Und innerhalb dieser großen Gruppe alles Fleisch, alle Menschen, finden wir jetzt eine kleine oder eine kleinere Gruppe, ein kleinerer Kreis, die Gabe des Vaters sind. Und diesen, die Gabe des Vaters sind, gibt der Sohn ewiges Leben. Und es ist überhaupt etwas, das in diesem Gebet dann auffällt, diese Unterscheidung, die der Herr Jesus macht. Zwischen denen, die sein sind, zwischen denen, die das ewige Leben empfangen haben, den Kindern Gottes und den Ungläubigen. Ein paar Verse später in Johannes 17, wo es der Herr Jesus beschreibt, für wen er eigentlich betet, da sagt er ganz klar, ich bete nicht für die Welt, aber für diese bete ich. Also die Sichtweise Gottes auf das Heil, die Errettung, es ist Ausdruck seiner Liebe zu seinem Sohn. Und wir sehen aber, dass Gott nicht nur am Anfang steht, sondern Gott steht auch am Ende. Er ist das Ziel der Errettung. Es geht um seine Verherrlichung. Gott errettet, um sich selbst zu verherrlichen, um seinen Sohn zu verherrlichen. Und so sehen wir, die Errettung ist, sie ist von Gott geplant, sie ist von Gott gewirkt, in der Zeit ausgeführt und alles ist so angeordnet, dass darin allein Gott die Ehre bekommt, dass er angebetet wird und dass ihm alle Herrlichkeit, seine Vollkommenheit, dass er in seiner Person ist, zum Ausdruck kommt. Und das Problem ist oft, dass wir eine viel zu niedrige Sichtweise von der Errettung haben. Wie viele Gläubige gibt's, die sagen, wenn ich nur den letzten Platz irgendwo im Himmel kriege? Ihr Lieben, es geht nicht darum, den letzten Platz im Himmel zu kriegen. Es geht darum, dass der Vater durch den Sohn verherrlicht wird und der Sohn durch den Vater. Das ist der Hauptgesichtspunkt bei der Rettung. Und wir sind darin eingebunden. Wir können überwältigt und voller Dankbarkeit uns nur auf die Knie werfen und aller Nutzen, aller Segen, alles, was aus diesem Heil für uns hervorgeht, ist dem untergeordnet. Und wir können von ganzem Herzen nur diese Gnade loben und dich preisen, dass wir in diesen Heilsrat Gottes, in diesen Ratschluss Gottes mit hineingenommen sind. Martin Lloyd-Jones hat einen interessanten Predigtband, oder es gibt einen interessanten Predigtband von ihm, auch zu den ersten 5 Versen in Deutsch gab es den mal. Und er hat Folgendes dazu geschrieben. Er hat geschrieben, wir haben gesehen, dass das Hauptziel und die Absicht des Heilsplanes die Verherrlichung Gottes ist. Wenn wir dies nicht erkennen, dann ist mit unserer ganzen Vorstellung von Erlösung irgendetwas nicht in Ordnung. Wenn wir die Erlösung nur auf uns beziehen oder auf etwas, das uns geschieht und nicht in erster Linie die Verherrlichung Gottes darin sehen, dann ist unsere Auffassung von Erlösung äußerst unzulänglich oder sogar falsch. Wisst ihr, und das hat auch ganz, ganz wichtige praktische Auswirkungen. Wenn ich mir das wirklich bewusst bin, welche Personen an der Erlösung beteiligt sind, der Vater und der Sohn, und an anderen Stellen lehrt ja auch die Bibel noch die Rolle des Heiligen Geistes, dass die Errettung das Werk der ganzen Trinität, der ganzen Dreieinigkeit Gottes ist, dass alle drei Personen in wunderbarer Weise, in wunderbarer Übereinstimmung handeln, mit dem gleichen Ziel, dass der Vater und dass der Sohn verherrlicht wird. Und wir uns das bewusst werden, was bedeutet das für unsere Anbetung? Und was für eine Motivation gibt uns das auch, das Evangelium weiterzugeben? Wisst ihr, dann können wir auch ganz anders mit der Ablehnung von den Menschen umgehen. Weil die Menschen lehnen nicht uns ab. Es geht darum, bei allem, was wir tun, dass der Vater verherrlicht wird und dass der Sohn verherrlicht wird, indem er ewiges Leben gibt. Was bedeutet es auch für eine Freude, dass wir daran Anteil haben dürfen? Und der Herr Jesus sagt ja selber in diesem Gebet in Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr meine Freude in euch habt. So wie sich der Jesus darüber freut, dass der Vater ihn verherrlicht und dass der Vater durch sein Handeln verherrlicht wird, so sollen auch wir an dieser Freude teilhaben. Wenn wir sehen, dass unser Vater verherrlicht wird, dass unser Heiland, unser Retter, der für uns gestorben ist, dass er verherrlicht wird, dadurch, dass er einem Menschen ewiges Leben gibt. Und was für eine Rolle, und das kommt in diesem Gebet dann auch zum Ausdruck, spielt das für unsere Gewissheit. Wisst ihr, wenn das Heil so angeordnet ist und das Heil so ausgeführt wurde, dass der Vater verherrlicht wird, dass der Sohn verherrlicht wird, ja, dann gibt es nichts, was diesem Heil in irgendeiner Form noch fehlen würde, was ein Mangel wäre, was dieses Heil nicht umfassen würde, dass es nicht vollkommen in alle Ewigkeit wirksam und gültig wäre. Und deswegen möchte ich als nächstes noch einmal nachdenken mit uns, was heißt eigentlich dieser Ausdruck ewiges Leben. Und es ist interessant, ich habe keine meiner systematischen Theologien gefunden, wo es einen Artikel zum ewigen Leben gibt. Auch zum Beispiel bei John MacArthur nicht, auf 1200 Seiten gibt es keinen Artikel über das ewige Leben. Und das hat mich doch erstaunt, denn es gibt ja zwei Bibelbücher, die das ewige Leben zum Thema haben. Das Johannesevangelium und den ersten Johannesbrief. Und ich habe vielleicht den Eindruck, ewiges Leben, das ist so ein Begriff, den benutzen wir alle. Den meinen wir auch vielleicht alle zu wissen, was damit gemeint ist. Aber die Frage ist, haben wir wirklich uns von der Schrift her schon mal Gedanken gemacht, was ewiges Leben bedeutet? Und deswegen möchte ich mit euch noch mal ein paar grundsätzliche, und wie gesagt, das ist nur ganz oberflächlich angerissen. Ich werde euch auch viele Bibelstellen nur nennen. Wer möchte, der kann sie gerne mitschreiben und zu Hause dann nachlesen, nachprüfen. Was interessant ist, der Ausdruck ewiges Leben kommt im Alten Testament nur an ganzen zwei Stellen vor. Psalm 133 und die Stelle möchte ich mit euch lesen, schlagt sie bitte mit mir auf, Daniel Kapitel 12. Vers 2 ist es. Daniel Kapitel 12, Vers 2, da heißt es, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen, diese zu ewigem Leben, und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Das heißt, hier wird im Alten Testament wird das ewige Leben in Verbindung gebracht mit der Auferstehung. Mit und wird im Gegensatz gesetzt zu dem Los derer, die nicht erlöst werden. Für sie ist das Schicksal oder das Ergehen, Schande und ewige Abscheu. Das heißt, das ewige Leben steht hier auch im Gegensatz zur ewigen Verdammnis. Also zwei Dinge, die hier wichtig sind. Drei Dinge. Das ewige Leben ist im Alten Testament zukünftig, weil es in Verbindung steht mit der Auferstehung. Und es steht in Verbindung mit dem, was sozusagen das ewige Los der Erlösten, der Gerechten ist, im Gegensatz zu dem Los der ewigen Verdammnis, der Gottlosen und Ungläubigen. Und genau in diesem Sinne finden wir es auch in Matthäus, Markus und im Lukas-Evangelium verwendet. Matthäus 19, Vers 29 zum Beispiel. Oder Markus, Kapitel 10, Vers 30. Da wird das ewige Leben dem kommenden Zeitalter. Das heißt, dem Zeitalter, wenn der Messias gekommen ist und sein Reich aufgerichtet hat, da wird das ewige Leben diesem Zeitabschnitt zugeordnet. Und jetzt wollen wir aber in den ersten Johannesbrief gehen. Und da möchte ich mit euch die ersten drei Verse lesen. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Da schreibt der Apostel Johannes, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffen das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. So, und die erste Aussage, auf die ich hier hinweisen möchte, ist, dass hier gesagt wird, das ewige Leben, Vers 3b, war bei dem Vater. Das heißt, wir müssen, wenn wir uns mit dem ersten ewigen Leben beschäftigen, zunächst einmal zurückgehen in die ewige Vergangenheit. Und da wird ausgesagt, da war das ewige Leben bei dem Vater. Und interessant, auch der Apostel Paulus nimmt diesen Blickwinkel ein. Nämlich im Titusbrief finden wir was Interessantes. Da heißt es in Titus Kapitel 1, Vers 2 und Vers 3, da ist die Rede davon, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Das heißt, vor ewigen Zeiten, bevor es Zeit, eine Einordnung in Zeitabschnitte überhaupt möglich war, das ist das, was wir als Ewigkeit bezeichnen, da hat Gott bereits das ewige Leben verheißen. Und damit sehen wir, dass das ewige Leben nicht mit dieser Schöpfung in Verbindung steht, sondern mit Gottes ewigem Ratschluss. Ewiges Leben ist ein himmlisches Leben, ein Leben, das der Sohn in Gemeinschaft mit seinem Vater, dem ewigen und lebendigen Gott, von Ewigkeit her hatte und hat. Und jetzt können wir uns natürlich die große Frage stellen, ja, vor ewigen Zeiten, wem hat Gott denn dann diese Verheißung gegeben? Wenn, es gab noch keine Menschen, es gab auch keine anderen Geschöpfe, keine Engel. Das Einzige, was es gab, war die drei Personen der Gottheit. Und damit ist die einzige Schlussfolgerung, die wir machen können, dass es bei dieser Verheißung in Bezug auf das ewige Leben sich um eine Verheißung handelt, die innerhalb der Gottheit gegeben wurde. Sprich, dass der Vater seinem Sohn die Verheißung des ewigen Lebens gegeben hat. Dann gehen wir zurück in den ersten Johannesbrief und schauen uns die nächste Station an. Also in der Ewigkeit, das Leben war bei dem Vater. Und jetzt heißt es zweimal und ist uns offenbart worden. Einmal am Ende von Vers 2. Dieses Leben, das bei dem Vater war, ist uns offenbart worden. Und am Anfang von Vers 2, und das Leben ist offenbar geworden und wir haben gesehen. Und in Vers 1 heißt es, dass unsere Augen es gesehen haben, dass wir es angeschaut haben und unsere Hände dieses Leben sogar betastet haben. Das heißt, jetzt verlassen wir die Ewigkeit, wir gehen in die Zeit, und in der Zeit heißt es, dass dieses Leben, dieses ewige Leben, dass es geoffenbart wurde. Und offenbaren heißt unter anderem oder beinhaltet, bekannt zu machen. Dass etwas, das da ist, aber nicht bekannt ist, wird sozusagen der Vorhang weggezogen, dass es bekannt wird, dass es von den Menschen gewusst werden kann. Und wenn wir diesen ganzen Zusammenhang hier von Johannes lesen, dann hat Gott es bekannt gemacht durch die Menschwerdung seines Sohnes. Und das ist auch ein interessanter Aspekt. Ja, wir haben jetzt ja dann die Tage, wo immer dieses niedliche Kindlein da in der Krippe. Aber machen wir uns bewusst, damit hat begonnen die Offenbarung, dass Gott das ewige Leben uns Menschen bekannt gemacht hat. Doch, das hat begonnen mit diesem Kindlein in der Krippe. Da wurde das, was ewiges Leben ist, sichtbar. Mit den Augen konnte es von den Menschen gesehen werden. Ja, es konnte sogar mit ihren Händen betastet werden. Und auch hier sollten wir uns wieder bewusst werden, was für eine Gnade Gottes. Er hat es eine ganze Ewigkeit verborgen. Er hat es Generationen von Menschen nicht bekannt gemacht. Abraham, David, den treuen Propheten im Alten Testament, ihnen war nicht geoffenbart, was ewiges Leben ist. Da wir uns aber nicht falsch verstehen, sie hatten ewiges Leben. Aber es war ihnen nicht geoffenbart, was ewiges Leben ist. Und jetzt, in seiner Gnade, geht der Vater hin in der Fülle der Zeit und er sendet seinen Sohn auf diese Erde. Sein Sohn wird Mensch und damit wird auf einmal den Menschen bekannt und wird ihnen kundgemacht, was das ewige Leben ist. Und diese Offenbarung des ewigen Lebens, das hatte von Gott her eine zweifache Absicht. Die Menschen sollten einmal, ihnen sollte bekannt gemacht werden, dass sie erkennen können, was das Wesen, der Charakter des ewigen Lebens ist. Und das geschah durch den Herrn Jesus in allen Umständen des menschlichen Lebens. Das ist das eine, aber Gott wollte nicht nur, dass Menschen das ewige Leben sehen und hören. Und dass sie erkennen, dass sie wissen, was das ewige Leben ist. Sondern, und jetzt kommt das Herrliche und Wunderbare, Gott wollte, dass solche, die im Zustand des völligen Todes sind, dieses Leben empfangen können und an diesem Leben teilhaben können. Gott wollte, dass diese Verheißung, die er seinem Sohn in der Ewigkeit gegeben hat, dass die sich jetzt in der Zeit erfüllen kann. Versteht ihr diesen Gedanken? Und die Gnade, die dahinter steckt? Gott wollte den Menschen nicht nur zeigen, was ewiges Leben ist, sondern er wollte, dass Menschen an diesem ewigen Leben Anteil haben. Dass solche, die in einem Zustand des völligen Todes sind, die diesem Leben aus Gott durch die Sünde völlig entfremdet sind, die dieses Leben nicht haben, dass sie dieses Leben, das bei dem Vater war in Ewigkeit, dass sie dieses Leben empfangen und daran teilhaben können. Und wie Menschen ewiges Leben bekommen, das ist das Thema der ersten 12 Kapitel vom Johannesevangelium. Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums in Kapitel 20 selber, was seine Schreibabsicht ist. Er sagt, dass ihr in seinem Namen glaubend Leben habt. Und das ist genau das, was die ersten 12 Kapitel im Johannesevangelium zeigen. Was ich glaube? Und was ist die Auswirkung des Glaubens? Nämlich, dieses Leben zu empfangen, dieses Leben zu haben. Und das Erste, was uns Johannes zeigt, ist, was ist die Grundlage dafür, dass Menschen das ewige Leben empfangen können. Auch dazu hat es nicht ausgereicht, dass der Jesus einfach Mensch geworden ist. Sondern es musste etwas anderes geschehen. Mit seinem Menschwerdung war eine ganz bestimmte Absicht, etwas ganz Bestimmtes verbunden. Nämlich sein stellvertretendes Opfer am Kreuz von Golgatha. Der Jesus musste in den Tod gehen. Sein Tod ist die Grundlage dafür, dass Menschen ewiges Leben empfangen können. Denkt an Johannes 3, die Verse 14 bis 16. Denkt an Johannes 6. Der Jesus ist das Brot des Lebens. Und wer mich isst, der hat ewiges Leben. Was ist die Verantwortung des Menschen? Ist Glaube. Damit jeder, der an ihn glaubt, damit jeder, der aufblickt, so wie die Schlange in der Wüste erhöht würde, damit jeder, der aufblickt an diesen gekreuzigten Christus, dass jeder, der zu ihm aufblickt im Glauben und dieses Werk für sich persönlich im Glauben annimmt, ihn als den Gekreuzigten, als stellvertretendes Opfer, ihn für sich persönlich annimmt, der empfängt ewiges Leben. So zeigt uns Johannes in seinem Evangelium, dass das ewige Leben eine Gabe Gottes ist, die der Liebe Gottes entspringt. Also hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben empfange. Und der zweite Schritt ist, und das finden wir hier in Johannes in den ersten drei Versen von seinem Brief auch, dass dieses ewige Leben verkündigt wurde. Und das war der große Dienst der Apostel. Und es gibt zwei Apostel, die da in besonderer Weise herausragen. Das ist Johannes. Und es ist aber auch der Apostel Paulus. Wir haben vorgelesen, Titus 1, Vers 2, dass Gott diese Verheißung in der Ewigkeit gegeben hat. Und dann ist es aber interessant, in Vers 3, wie es weitergeht, damit sie verkündigt werde zu seiner Zeit. Und so bekommen Menschen ewiges Leben, indem der Sohn Gottes sein Leben stellvertretend am Kreuz von Golgatha dahingegeben hat als ein sühnendes Opfer. Und indem dieses Leben verkündigt wird durch den Dienst der Apostel, weil die Verantwortung des Menschen ist der Glaube. Und was sagt Römer 10? Der Glaube kommt aus der Predigt. Das Mittel, das Gott verordnet hat, um Glauben zu wirken, um Glauben zu wecken, um Menschen zum Glauben zu führen, ist die Verkündigung. Und deswegen haben wir die Tat und die Botschaft, die Verkündigung dieser Tat. Und so empfangen Menschen ewiges Leben. Und das bringt uns zum dritten Punkt dann, dass es Menschen gibt, die Teilhaber dieses ewigen Lebens sind, die das ewige Leben empfangen haben. Und da ist der erste wichtige Punkt, und da habe ich ja letztes Mal schon drauf hingewiesen, und das wird besonders im Johannesevangelium betont, dass das ewige Leben ein gegenwärtiger Besitz ist. Ein Mensch empfängt nicht erst das ewige Leben, und das erst ewige Leben beginnt nicht, wie man es oft so landläufig sagt, wenn ein Mensch stirbt. Sondern wenn ein Mensch zum Glauben kommt, angenommen jetzt kommt ein Mensch zum Glauben, er setzt sein ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus und auf sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha, dann hat er in diesem Moment empfängt er das ewige Leben. Johannes sagt in seinem Brief, wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Gott möchte, dass du und ich, dass wir das wissen, dass wir ewiges Leben haben. So, was ist jetzt die Auswirkung davon, dass wir ewiges Leben haben? Die haben wir im ersten Johannesbrief in Vers 3. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, Das heißt, es ist die Verbindung der Gläubigen untereinander. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist die Auswirkung von ewigem Leben, nämlich Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Ewiges Leben bedeutet das, was der Herr Jesus in Johannes 20, Vers 17 sagt, nach seiner Auferstehung, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Wer ewiges Leben empfängt, der bekommt jetzt auf dieser Erde die gleiche Stellung vor Gott, wie sie der Herr Jesus als Mensch auf dieser Erde hat. Und das ewige Leben führt uns zu Gemeinschaft mit oder bewirkt Gemeinschaft und befähigt uns auch ganz praktisch Gemeinschaft zu haben mit göttlichen Personen. Wisst ihr, die Rechtfertigung bedeutet, dass Gott uns annimmt, dass nichts mehr gegen uns steht vor Gott. Aber um es jetzt mal menschlich schwach auszudrücken, ein Verbrecher, der freigesprochen wird, hat deswegen noch keine Beziehung und noch keine Gemeinschaft zu seinem Richter. Aber durch das ewige Leben passiert genau das, indem nämlich der ewige Richter, der lebendige Gott und der Angeklagte, er wird freigesprochen, er wird nicht verurteilt, er wird gerechtfertigt, er wird passend gemacht. Aber jetzt bekommt er gleichzeitig ein Teil, das auch der Richter hat. Und dadurch sind sie beide miteinander verbunden. Und das bewirkt Gemeinschaft. Wir müssen immer daran denken, wer wir sind. Wir waren tot durch die Sünde. Und was zeigt uns der erste Johannesbrief über Gott? Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Wie können solche, die Sünder sind, wie können solche, die tot waren in ihren Sünden, Gemeinschaft haben mit einem Gott, der Licht und Liebe ist? Als Sünder sind wir weder heilig, noch haben wir Liebe. Aber das ewige Leben ist die Kraft und die Befähigung, die uns befähigt, mit einem Gott, der Licht und Liebe ist, praktisch Gemeinschaft zu haben und mit ihm in einer Beziehung zu leben. Und das ist das, was der erste Johannesbrief uns zeigt. Und das ist genau auch der Gedanke, und jetzt kommen wir mal wieder zurück auf Johannes 17, auf dieses Gebet. Denn nachdem der Herr Jesus von der Gabe des ewigen Lebens gesprochen hat, dann beschreibt er, was das ewige Leben bedeutet. Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und jetzt fällt es uns natürlich immer ein bisschen schwierig, weil in unserer Kultur das Wort erkennen eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Ja, es meint, wenn ich etwas erkenne, dann meint es ein intellektuelles Wissen oder Verstehen. Aber wichtig ist, wir müssen erkennen definieren von dem her, wie die Bibel diesen Ausdruck verwendet. Und wie sie ihn besonders im Alten Testament verwendet. Und da bedeutet erkennen etwas ganz anderes, als wie eine Sache, die rein über unsere Logik und über unseren Verstand abläuft. Es gibt von der Bibel her eine Voraussetzung dafür, dass der Mensch erkennen kann. Und diese Voraussetzung ist, Gott muss sich offenbaren. Gott muss etwas über sich kundtun, etwas von sich mitteilen. Das heißt, die Person, die erkannt werden soll, die muss zuerst einmal gekannt werden. Und das ist zum Beispiel auch das Problem. Die Bibel verwendet ja den Begriff des Erkennens zum ersten Mal in 1. Mose Kapitel 4. Adam erkannte seine Frau Eva. Es geht also um die tiefste Vereinigung zwischen Mann und Frau und dass Mann und Frau sich gegenseitig ihre Liebe ausdrücken. Und da kommt genau dieser Gedanke zum Ausdruck, die Person, die erkannt werden soll, die muss zuerst einmal gekannt werden. Und das ist zum Beispiel das große Problem, was der Teufel auch macht mit der Sexualität heute, dass er genau dieses biblische Prinzip des Erkennens völlig verkehrt. Dann passiert nämlich das Zweite, die Person, die gekannt wird, die erkannt wird, die prägt und formt den Charakter, die Handlungen. Wenn ein Mensch seine Frau wirklich erkennt, dann prägt es sein Handeln ihm gegenüber. Dann wird er ihr ein Anliegen haben, ihr seine Liebe zu zeigen, seine Liebe zu beweisen, sie zu ehren, wie es zum Beispiel der erste Petrusbrief sagt. Und genau das Gleiche sagt auch Römer 1, Vers 20 in Bezug auf Gott. Wenn ein Mensch wirklich erkennt, wer Gott ist, dann hat es Auswirkungen auf ihn, dann prägt es ihn. Wenn ein Mensch wirklich erkennt, wer Gott ist, die Offenbarung Gottes wirklich annimmt, dann bewirkt es Glaube, Liebe, Gehorsam und Anbetung. Und das Ganze soll dazu führen, dass zwischen diesen beiden Personen eine Beziehung, eine Gemeinschaft, ein gegenseitiger Umgang, eine Vertrautheit, ein gegenseitiger Erweis der Zuneigungen und Liebe stattfindet. Das heißt, ewiges Leben führt zur Gemeinschaft mit dem wahren Gott und das ewige Leben befähigt diese Gemeinschaft und in dieser Beziehung zu leben, dass das Ergebnis eine innige Lebensgemeinschaft ist. Und das ist genau das, was der Herr Jesus hier sagt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und jetzt achtet darauf, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hier wird der Herr Jesus Gott dem Vater gleichgestellt. Das heißt, hier haben wir so eine Schriftstelle, wo ein Beweis für seine Gottheit ist. Es müssen beide Personen in dem, was sie sind, erkannt werden, damit wir ewiges Leben bekommen. Und es macht auch das ewige Leben aus, beide, den Vater und den Sohn, zu erkennen. Eine tiefe, innige Lebensgemeinschaft und Liebesgemeinschaft mit ihnen zu führen. Und es bringt uns dann zu Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, beziehungsweise noch kurz was zum ewigen Leben, das wollen wir fertig machen. Das heißt, ewiges Leben bringt uns in eine neue Stellung, in eine neue Beziehung zu Gott und ändert gleichzeitig auch unsere Praxis in Bezug auf Gott. Und das ist das, was der Jesus hier meint mit diesem Gott erkennen. Und das beginnt bereits ab dem Moment, wo ein Mensch zum Glauben kommt. Und dann, das habe ich schon letztes Mal erklärt, gibt es noch den zukünftigen Aspekt. Der Apostel Paulus hat in Titus 1, Vers 2 von der Hoffnung der Verheißung des ewigen Lebens gesprochen. Und Paulus zeigt immer auf, dass das ewige Leben in Verbindung steht mit dem auferstandenen und verherrlichten Herrn. Die Verheißung des Lebens nach 2. Timotheus 1, Vers 2 ist in Christus Jesus. Und das heißt, Paulus, er hat immer diesen zukünftigen Aspekt. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese beiden Seiten zu kennen. Auch bei Johannes findet man diesen zukünftigen Aspekt, aber seine Hauptbetonung ist der gegenwärtige Besitz. Und so gilt für uns als Gläubige beides. Ich habe jetzt schon das ewige Leben. Und das ewige Leben bewirkt, dass ich Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn habe. In seiner Fülle, in seiner ganzen Auswirkung, in seiner ganzen Vollkommenheit ist aber das ewige Leben auch noch etwas Zukünftiges. Und zwar Paulus umfasst mit dem Begriff ewiges Leben die Fülle aller zukünftigen Segnungen, die wir als Gläubige empfangen werden und dürfen. Und wie sieht unsere ewige Zukunft aus? Wir werden bei ihm sein und wir werden sein, wie er ist. Vollkommen verwandelt, vollkommen verändert, dem Herrn Jesus als verherrlichtem Menschen gleich. In einer ewigen Beziehung bei ihm. Das ist dann die Fülle, das ist dann die Vollkommenheit, die vollkommene Auswirkung des ewigen Lebens. So möchte ich als letztes noch 1. Johannes 5, Vers 20, da heißt es, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dies ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. In Vers 12, im gleichen Kapitel schreibt der Apostel Johannes, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, und der hat mir geholfen, das Ganze zu verstehen. Von Christus wird gesagt, dass er das ewige Leben ist, während wir das ewige Leben haben, empfangen haben. Der Vater und der Sohn haben das ewige Leben als ihr Wesen. Uns ist das ewige Leben vermittelt worden. Und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Ewiges Leben bedeutet nicht die Wiederherstellung des Lebens Adams vor dem Sündenfall, sondern ewiges Leben ist das Leben im Sohn, das Leben des zweiten Adams. Und vielleicht hilft das ein bisschen auch, ewiges Leben zu verstehen. Wenn Gott einem Menschen ewiges Leben gibt, dann bedeutet das nicht, dass wir wiederum in die Stellung von Adam hineinversetzt sind, ein Leben in Unschuld. Als ob der Sündenfall nie geschehen wäre. Sondern ewiges Leben ist viel, viel mehr. Es ist das Leben, das der zweite Adam, nämlich der Herr Jesus, besitzt. Und an diesem Leben haben wir Anteil bekommen. Und Johannes sagt uns dann auch im 4. Vers vom 1. Kapitel, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Haben wir wirklich schon mal nachgedacht über das ewige Leben? Was das bedeutet? Sind wir Gott wirklich zutiefst dankbar für diese Gabe, für diese Gnade, die er geschenkt hat? Dass es solchen, wie Spurgeon ausgedrückt hat, die tote Hunde sind. Dass er denen das Leben seines Sohnes gibt. Und dass wir dadurch mit dem Sohn, mit dem Vater Gemeinschaft haben können und dass das einmal in der Ewigkeit in seiner ganzen Fülle sich auswirkt. Was ist das für ein Heil, was dieser Gott bereitet hat? Und welchen Preis hat er dafür gezahlt? Es war die Voraussetzung dafür, dass du und ich ewiges Leben empfangen können, war der Preis dafür, dass sein Sohn für dich und mich in den Tod geht und dein und mein Gericht trägt und sühnt. Und genau davon spricht jetzt der Herr Jesus dann in Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Was für eine gewaltige Aussage unseres Herrn. Seit dem Sündenfall heißt es doch über jeden Menschen, der über diese Erde geht, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 23. Ohne jede Ausnahme bleibt der Mensch durch die Sünde und sein beständiges Sündigen hinter seiner Berufung als Geschöpf Gottes zurück und verunehrt Gott aufs Tiefste. Aber hier ist jetzt ein Mensch auf dieser Erde, auf dem Schauplatz der Sünde, der von sich sagen kann, dass er in allem Gott vollkommen verherrlicht hat, der alle anbetungswürdigen Eigenschaften Gottes und alle Wesenszüge Gottes in seinem ganzen Handeln ans Licht gebracht hat. Und wie hat er das getan? Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Das heißt, durch seine vollkommene Treue und seinen vollkommenen Gehorsam. Der Herr Jesus fasst hier sozusagen seinen ganzen Dienst auf dieser Erde zusammen. Und wenn wir daran denken, Johannes 4, Vers 34, da hat er gesagt, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Johannes 5, Vers 19 und 20 zeigt uns, er hat in völliger Abhängigkeit vom Vater gehandelt. Alles, was er getan hat, hat ihm der Vater zuvor gezeigt. Seine Werke, all die Zeichen und Wunder. Aber nicht nur seine Werke, Johannes 8, Vers 28 weist uns darauf hin, auch seine Worte. Alles, was er geredet hat, war gelehrt von seinem Vater. Und diese vollkommene Übereinstimmung, diese vollkommene Abhängigkeit von seinem Gott und Vater, die hat dazu geführt, dass der Jesus wirklich sagen kann, das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte, das habe ich vollbracht. Was war dieses Werk, das der Jesus vollbringen sollte? Das waren zwei Dinge. Erstens, den Vater zu offenbaren, Gott als Vater kundzumachen, Johannes 1, Vers 18. Gott war bisher bekannt als der Allmächtige, als der Schöpfer, als der ewige Richter. Denken wir an all die Namen, die das Simon uns schon erklärt hat in seinen Predigten über die Namen Gottes. Aber erst als der Herr Jesus auf diese Erde kam, wurde Gott als Vater, dieser allmächtige, ewige Richter, dieser majestätische, herrliche Gott, wurde erst durch den Herrn Jesus geoffenbart als Vater. Edward Dennett schreibt in seinem Buch Die Kinder Gottes folgendes: Indem Christus diese wechselvolle Welt durchschritt, wurde jeder Charakterzug, wenn wir so sagen dürfen, jede Eigenschaft des Vaters, all die Schönheit und Vollkommenheit seiner Gedanken, seines Wesens und seines Herzens zum Ausdruck gebracht, so dass die, welche mit ihm, dem fleischgewordenen Wort in Berührung kamen, soweit ihre Augen gesalbt waren, in ihm die Verkörperung, die lebendige Darstellung des Vaters sehen dürften. Und das Zweite, wozu der Herr Jesus gesandt war, das war sein Tod am Kreuz von Golgatha. Und hier blickt der Herr Jesus schon voraus auf die kommenden Stunden. Er blickt schon voraus auf seinen Tod am Kreuz von Golgatha und stellt sich bereits schon hinter das Kreuz, als ob dieses Werk bereits geschehen wäre und vollendete Tatsache wäre. Er nimmt hier schon diesen Ruf, der in wenigen Stunden durch die Luft schallen wird. Es ist vollbracht. Diesen Ruf nimmt er hier bereits schon vorweg. Und das lesen wir in Johannes 10, Verse 17 und 18. Was war das Gebot, das ihm der Vater gegeben hat? Sein Leben zu lassen und sein Leben zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Oder denken wir an Philipper 2, Vers 8. Er war gehorsam bis zum Tod. Aber nicht nur irgendeinen Tod, sondern bis zum Tod am Kreuz. Und deswegen, und diese beiden Aufgaben, den Vater zu offenbaren und sein Leben zu lassen, die hat er in vollkommener Weise perfekt ausgeführt. Und dann heißt es in Vers 5, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. 10-mal in diesem Gebet sagt der Herr Jesus, ich habe. Und er beschreibt damit die Fülle all dessen, was er vollbracht hat. 2-mal finden wir den Ausdruck in Vers 4. Und auf diese Tatsache gründet sich jetzt diese Bitte, weil er alles vollbracht hat. Deswegen bittet er, nimm mich jetzt in deine Herrlichkeit auf. Und jetzt ist es interessant, jetzt wird diese Herrlichkeit näher beschrieben, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Hier haben wir das, was in der Theologie genannt wird, seine Präexistenz. Das, was in Johannes 1, Vers 1 steht, im Anfang war das Wort, seine ewige Existenz, und das Wort war bei Gott, die ewige Gemeinschaft mit dem Vater. Und als ewiger Sohn Gottes hatte er Herrlichkeit aufgrund dessen, was er war. Und jetzt bittet er als Mensch darum, in diese Herrlichkeit einzugehen, aufgrund dessen, was er getan hat. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass der Herr Jesus jetzt als Mensch bittet, in die Herrlichkeit eingehen zu dürfen, die er als ewiger Sohn Gottes hatte und die er als Mensch wurde, auf diese Erde kam, verlassen hat. Warum ist das so wichtig? Weil damit jetzt ein Mensch diese Herrlichkeit besitzt und jetzt ein Mensch im Himmel ist. Und der Höhepunkt dieses Gebetes, den finden wir in Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Hier findet dieses Gebet seinen absoluten Höhepunkt, in dem der Herr Jesus seinen Wunsch äußert, dass nämlich die, die der Vater ihm gegeben hat, dass sie in alle Ewigkeit bei ihm sein sollen und Anteil haben sollen an der Herrlichkeit, die er als Mensch empfangen hat. Und weil wir wissen, dass jetzt ein Mensch im Himmel ist und ein Mensch Herrlichkeit von Gott empfangen hat, himmlische Herrlichkeit, das gibt uns Gewissheit, dass weitere Menschen an diesen Ort kommen werden und diese Herrlichkeit empfangen werden. Weil alles vom Sohn abhängig ist. Weil alles daran liegt, wo der Sohn ist und was der Sohn besitzt. Und das möchte der Herr Jesus nämlich mit dir und mir, wenn er dir und mir ewiges Leben gegeben hat, das möchte er mit dir und mir teilen. Und deswegen ist dieses Gebet auch so aufgebaut. Es wird uns als erstes in den 5 Versen vorgestellt, zu wem wird gebetet und wer betet. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Und dann ab Vers 6 wird uns jetzt näher beschrieben, für wen betet er? Wer sind die? Und was sind die Ziele und die Absichten Gottes und des Sohnes mit diesen? Aber wir dürfen wissen, dass alles, was der Sohn betet, dass wir bewahrt werden, dass wir geheiligt werden, dass das genauso kommen wird, weil Gott bereits jetzt schon so mit seinem Sohn gehandelt hat und sein Sohn als verherrlichter Mensch all diese Dinge empfangen hat. Und ich denke, wenn man sich das bewusst macht, dann können wir uns wirklich fragen, was dürfen wir für einen Vater haben? Was haben wir für einen Erlöser? Und was haben wir für ein Heil empfangen? Und wie oft sind wir mit uns selber beschäftigt? Wie oft drehen wir uns um uns selber? Martin Lloyd-Jones formuliert es recht klar, weil wir vergessen haben, wer der Vater ist. Weil wir vergessen haben, wer unser Erlöser, unser Heiland ist, der uns das alles durch seinen Tod erworben hat. Und weil wir vergessen haben, wie groß, wie herrlich und wie wunderbar dieses Heil ist. Und wenn wir das beginnen, langsam, ganz langsam zu verstehen, was sollte das bei uns für eine Freude ausleben, dass ich ewiges Leben haben darf? Was sollte das unsere Herzen auch diesem Vater und diesem Erlöser zuneigen? Was kann es dann anderes geben oder von der anderen Schlussfolgerung, dass ich ganz für ihn leben möchte, dass ich ganz zu seiner Herrlichkeit da sein möchte, wenn ich an seinem ewigen Ratschluss durch seine Gnade Anteil haben darf? Was muss es mich innerlich beugen und niederwerfen? Und kann ich diesen Gott, diesen Vater und seinen Sohn nur anbeten für so herrliche Dinge, die sie in der Ewigkeit in aller Weisheit geplant, in der Zeit ausgeführt haben und die sie vollenden werden in alle Ewigkeit. Amen.